Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Der Industriesektor spielt eine zentrale Rolle in der deutschen und europäischen Klimaschutzstrategie. Der Energieverbrauch von etwa 30% der bereitgestellten Endenergie in Deutschland und ein Anteil von rund 22% an den nationalen Treibhausgasemissionen im Jahr 2022 verdeutlichen das enorme Potenzial der Industrie zur Energieeinsparung und zur Förderung der Energiewende. Wobei seit dem Jahr 2022 auch schon wieder einiges passiert ist, darauf kommen wir im Gespräch natürlich gleich zu sprechen. Unternehmen stehen aber jedenfalls vor der Herausforderung, ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten und aber natürlich dabei trotzdem auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Professor Dr. Matthias Weigold forscht zur klimaneutralen Produktion am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt. Dieses Jahr, also 2024, erhielt er eine der vier ersten vom Land Hessen eingerichteten Löwe-Transferprofessuren. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen teilt er seine Erkenntnisse über mögliche Strategien, Herausforderungen und Chancen auf dem Weg hin zur klimaneutralen Produktion. Bitte schön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Weigold. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo.
Ja, hallo und vielen Dank, Herr Lorenz, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und ich freue mich auch schon auf das heutige Gespräch und bin schon sehr gespannt auf Ihre Fragen.
Ich bin vor allem gespannt auf die Antworten und das bin ich wirklich, denn wir haben, das kann man glaube ich sicher sagen, wirklich ein spannendes Thema hier auf der Agenda. Es geht um die Industrie und deren Zukunft. Es geht um Produktion und Klima, um die Zielsetzung klimaneutraler Produktion schlussendlich. Und da sind wir natürlich ganz stark am Puls der Zeit und besprechen also eine der großen Herausforderungen und auch der relevanten Herausforderungen unserer Zeit. Denn es ist ja bekanntlich so, dass die Industrie nun mal für einen beträchtlichen Anteil der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und deswegen müssen, wie ja auch in vielen anderen Bereichen, nun auch doch recht schnell Lösungen her. Und das ist allerdings leichter gesagt als getan, klar. Es gibt viele Anforderungen, die eben auch Herausforderungen bedeuten. Unternehmen sollen und müssen ressourceneffizient wirtschaften. Sie sollen reaktionsfähig bleiben, zum Beispiel bei den hohen Energiepreisen. Sie sollen natürlich auch resilient sein, also auch mit diesen ganzen Veränderungen und Dynamiken umgehen können. Und das sind jetzt nur mal so vage Umschreibungen. Wir gehen natürlich gleich noch ins Detail. Aber klar ist, glaube ich, für viele Unternehmen sind diese ganzen Veränderungen, Transformationsprozesse doch eben große Herausforderungen. Deswegen zum Einstieg die vielleicht zugegebenermaßen etwas allgemeine Frage, aber wir, wie gesagt, wir besprechen es im Detail gleich noch. Wie nehmen Sie das denn aktuell wahr, unsere Wirtschaft in Deutschland? Wie gehen Unternehmen in Deutschland mit dieser doch ja geballten Herausforderung um?
Ja, ich nehme tatsächlich wahr, dass seit vorletztem Jahr dort das Bestreben.
Also 2022 ungefähr.
Ja. 2022, ja genau, müssen wir dazu sagen.
Falls jemand das hier in 5 Jahren hört, dann herzlich willkommen in der Zukunft, aber genau, dann haben wir eine gewisse Orientierung.
Ja, dass seit 2022 natürlich die Bestrebungen hin zur Energieeffizienz auch deutlich zugenommen haben, das eben auch sehr stark durch den Preisanstieg begründet, der Energie, ob Erdgas, ob Strom. Ja. Und ich nehme wahr, dass natürlich unser großes Ziel hin zur Klimaneutralität auch bei vielen, vielen Firmen jetzt sehr ernst genommen wird, dass man sich allerdings durchaus die Frage stellt, wie komme ich denn dahin? Ja, welche Mittel und Wege gibt es, hierhin zu kommen? Wie packe ich es an? Und ja, da wollen wir natürlich unsere Unterstützung geben und möglichst anwendungsnah auch Lösungen bieten, um den großen Transformationsprozess dann auch stemmen zu können.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass gerade seit 2022 die Bemühungen nochmal an, naja, Kraft gewonnen haben. Ist ja auch nachvollziehbar, haben Sie ja erwähnt, aufgrund der gestiegenen Energiepreise auch. Nämlich eine Notiz vom Umweltbundesamt gefunden und darin wird gesagt, im Sektor Energie ist der Energieverbrauch, abgesehen von Jahren mit Konjunktureinbrüchen wie 2009, 2020 und 2022, in den letzten 3 Jahrzehnten nahezu konstant geblieben, Zitat Ende. Und das ja, obwohl ja nun schon seit längerer Zeit Energie in vielen Bereichen effizienter genutzt und auch eingespart werden kann. Also das heißt, über lange Zeit hinweg zumindest, vielleicht hat sich das ja nun tatsächlich seit 2022 ein Stück weit schon geändert, ist es ja dann doch bezüglich der Einsparungen gescheitert oder zumindest haben wir uns da, naja, auf der Stelle bewegt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, Sie sprachen vom Endenergieverbrauch und da zitieren Sie das Bundesamt richtig. Der Endenergieverbrauch ist tatsächlich bis auf die von Ihnen genannten Ausnahmejahren nur leicht zurückgegangen, annähernd konstant geblieben. Jetzt müssen wir aber schauen, dass dies auch zum einen ein Hebel energieeffizient, zum anderen das Wirtschaftswachstum mitbedingt. Denn die Fortschritte, die wir erzielt haben in der Energieeffizienz, kommen wir später vielleicht nochmal genauer dazu, die sind wahrlich größer. Die wurden aber kompensiert in vielen Jahren mit dem Wirtschaftswachstum. Ja, und das kann man, denke ich, ganz gut erläutern an einer Zahl, die nennen wir Energieproduktivität. Also wenn Sie quasi die wirtschaftliche Leistung in Bezug setzen zu eingesetzten Energie, dort haben wir, wenn Sie in die letzten Jahre blicken, ich sage jetzt mal vielleicht von 2008 war so der Punkt der letzten wirklich großen Wirtschaftskrise bis zum Jahr 2022, in denen die Zahlen auch alle existieren, haben wir 26% Steigerung der eben sogenannten Endenergieproduktivität. Ja, das heißt, der Endenergieverbrauch ist in diesen Jahren um 9% gesunken. Und soweit eben diese Kompensationseffekte, von denen ich sprach. Und das müssen wir immer berücksichtigen, wenn wir zum einen von Verbrauch reden, zum anderen dann aber die sogenannte Energieeffizienz betrachten.
Okay, also das heißt, die gute Nachricht ist, wir sind schon länger auf dem Weg hin zu einer höheren Effizienz, also mit weniger Energie wird mehr geschafft, geleistet, erreicht, genau. Aber aufgrund des Wirtschaftswachstums und dann der Konsumsteigerung und so weiter und so fort frisst sich das eben bisher oder zumindest bis 2022 weitgehend auf, was natürlich dann doch wieder bedauerlich ist, weil das Ziel nun wirklich mal dringend, die CO2-Emissionen zu reduzieren und zwar erheblich, das bleibt ja.
Genau. Aber jetzt haben wir mal lediglich vom Endenergieverbrauch gesprochen, ja. Richtung CO2-Emissionen ist nochmal ein anderes Kapitel, was wir sicherlich gleich nochmal besprechen werden.
Gut, dass Sie mir helfen, das ein bisschen zu sortieren. Das wird genau. Natürlich in der Tat komplex hier, das Thema, deswegen gut, wenn wir da sauber bleiben. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Endenergieverbrauch, um den Begriff auch nochmal einmal verstanden zu haben wirklich. Wo findet der in der Industrie überwiegend statt? Was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
Also Industrie in Summe ist in Deutschland eben auch sehr heterogen. Es gibt ganz unterschiedlichste Industriezweige. Und wenn man sich nun die drei größten Bereiche herausgreift, in denen wir die Endenergie verbrauchen, dann ist es zum einen die Chemieindustrie. Die trägt einen sehr, sehr großen Teil dazu bei, es sind 24% der Endenergiebedarfe in Deutschland. Dann ist es die Metallerzeugung, auch mit 23% und die Fertigungsindustrie. Allein diese drei Bereiche, Chemie, Metallerzeugung und Fertigungsindustrie, machen ca. 70% des Endenergiebedarfs in Deutschland aus.
Und diese Energie, die fällt dann natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen an innerhalb dieser Industrien. Auch das haben Sie in Ihrer Arbeit an verschiedenen Stellen ausgeführt. Ich habe es mir natürlich so ein bisschen angeschaut. Es gibt natürlich das Thema Prozesswärme. Da entfallen, glaube ich, zwei Drittel dieses Endenergieverbrauchs. Mhm. Es gibt mechanische Energie. Zum Beispiel werden damit Motoren oder Maschinenbetrieben, ein Viertel des Verbrauchs geht darauf drauf. Und dann gibt es noch das Thema Raumwärme, das hat dann eher einen kleineren Anteil. Aber das nur, um vor Augen zu führen, es gibt natürlich unterschiedliche Energien oder unterschiedliche Zwecke, Bedarfe an Energien. Und das deutet für mich zumindest darauf hin, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist, dementsprechend diese Energie, naja, einzusparen oder nachhaltiger zu gestalten, weil wahrscheinlich für all diese Dimensionen auch unterschiedliche Möglichkeiten und Herausforderungen bestehen.
Absolut. Wie Sie eben es auch erwähnten, ist die Prozesswärme absolut Top 1 unter den Anwendungsbereichen hinsichtlich Endenergiebedarf in Deutschland. Und dort sehen wir Stand heute, dass wir circa 5% lediglich durch erneuerbare Energien abdecken können heute, dass eben noch ein Großteil und ein überwiegender Anteil für Prozesswärme durch fossile Träger erzeugt wird. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Hm. Anders im Beispiel.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Warum ist der Wert so gering? 5% ist ja wirklich frappierend niedrig. Erneuerbare Energie dann einfach nicht die nötige Power für diese Prozesswärme oder woran liegt's?
Ja, Prozesswärme findet auf Temperaturniveaus statt, in denen wir heute einfach vom Wirkungsgrad immer noch mit Erdgas, mit Kohle und Öl das Ganze betreiben. Das liegt ganz sicherlich auch im Bestandseffekt vieler Anlagen. Da kommen wir so einfach mit einem Ersatz erneuerbarer Energien nicht hin. Also das, was ja sicherlich in der Gesellschaft in aller Munde derzeit ist, wenn wir über Wärme und erneuerbare Energien diskutieren, sind die Wärmepumpen, nicht wahr? Und diese Wärmepumpen eben, Stand heute mit einem vernünftigen Wirkungsgrad, die finden sich nicht in Temperaturniveaus 70, 80 Grad oder gerade über 100 Grad Celsius.
Ganz kurze Nachfrage, dieser Standseffekt, den Sie erwähnt haben, was ist das?
Bestandseffekt ist ein Effekt, dass wir eben sehr, sehr viele Maschinen und Anlagen in der Industrie natürlich über 30, 40 Jahre im Betrieb haben und natürlich ein Erneuern solcher Anlagen nicht jedes Jahr stattfindet. Ja. Insofern ist natürlich ein Umschalten im Jahresturnus von einer auf die andere Technologie nicht ganz so einfach.
Okay, super verstanden. Das B von Bestandseffekt war weggesuppt beim ersten Mal, daher die Nachfrage. Jetzt habe ich es vollständig gehört. Super. Okay, aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie wollten noch fortsetzen beim Punkt mechanische Energie, glaube ich.
Ja, genau. Im Vergleich dazu, mechanische Energie, Sie hatten es ja erwähnt, das sind beispielsweise Motoren, die wir antreiben in klassischen Werkzeugmaschinen, in Robotern, in ganz, ganz vielen Maschinen und Anlagen, die wir eben mit elektrischer Energie speisen, um mechanische Energie dann zu verrichten. Und da liegen wir heute schon eben durch den Fakt, dass wir 95% davon durch Strom betreiben, in einem sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien. Da stellt sich die Sachlage gänzlich anders dar als gegenüber der Prozesswärme.
Okay, also gibt es dort schon mal Fortschritte. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Entwicklung neuer Technologien, eben zum Beispiel zur Nutzung von erneuerbaren Energien, auf die künftige Gestaltung der Industrieproduktion grundsätzlich auswirken? Wenn wir zum Beispiel an diesen Bestandseffekt denken, dass es eben natürlich deutlich aufwendiger ist, in der Industrie umzurüsten, als wenn wir jetzt über unsere eigenen Wärmepumpen nachdenken. Und auch das ist ja schon ein Riesenthema. Was prognostizieren Sie, wie sich das auswirken wird? Und das ist zugegebenermaßen jetzt eine sehr vage Frage, aber vielleicht machen Sie irgendwas daraus.
Ich versuche mal mein Bestes. Also erfreulich ist ja schon mal die Botschaft, dass wir Ende 2023 einen Anteil von 56% unseres eingespeisten Stromes durch erneuerbare Energien erzeugt haben. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. 22 waren es 46, jetzt sind wir bei 56. Also wir merken, der Ausbau erneuerbarer Energien, der schreitet voran.
Ja.
Er dürfte natürlich noch ein bisschen dynamischer sein, aber wir sind auf gutem Wege. So, und jetzt werden wir sicherlich den Strombedarf der Industrie aus Erneuerbaren doch wesentlich steigern können und auch umstellen können. Anders, ich hatte es ja ein bisschen angedeutet, sieht es aus mit dem Wärmebedarf aus Erneuerbaren, denn da liegen wir in 23 lediglich bei knappen 18% aus Erneuerbaren. Und das ist das eben angesprochene Dilemma, dass wir jetzt mit Technologien wie Wärmepumpe noch in anderen Temperaturniveaus unterwegs sind. Auch da sehen wir in Forschung, in der Entwicklung, dass wir auch mit sogenannten Hochtemperaturwärmepumpen beispielsweise in neue Anwendungen kommen. Das bedarf aber zum einen natürlich noch ein bisschen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, zum anderen aber auch sehr stark natürlich Akzeptanz aus der Industrie, diese neuen Technologien dann auch anzunehmen.
Und das anzunehmen bezieht sich natürlich auf die Technologie selbst, aber oftmals dann auch auf Prozesse, die mit der Nutzung einer solchen Technologie einhergehen. Sie haben in Ihren Veröffentlichungen, in Ihren Vorträgen sich diesbezüglich auch des Öfteren geäußert zu Themen wie der nicht nur Energieeffizienz, sondern auch der Energieflexibilität. Also man muss flexibler werden in der Nutzung, im Umgang mit Energie. Könnten Sie das kurz ausführen? Was verstehen Sie darunter?
Ja, sehr, sehr gerne. Energieflexibilität ist quasi, wenn wir es aus der Industrieseite her jetzt betrachten, die Fähigkeit eines Produktionssystems, sich schnell und effizient an die Änderungen des Energiemarkts anzupassen. Und der Energiemarkt, das hatte ich ja beschrieben, der erfährt den Wandel jetzt hin zu erneuerbaren Energien. Und dort dominieren für uns in Deutschland Strom, also Photovoltaik und Wind. Und diese sind natürlich abhängig, sehr stark über das Jahr, eben je nach Sonne und Wind. Und durch diese doch sehr volatile Einspeisung müssen wir natürlich auf der Abnahmeseite, die Industrie ist einer der Hauptabnehmer des Bedarfs, müssen wir uns natürlich auch flexibilisieren. Und das bezeichnen wir, diese Fähigkeit von Produktionssystemen, sich flexibel anzupassen am Energiemarkt, als Energieflexibilität.
Sie haben in einem Vortrag, den ich mir angeschaut habe, glaube in Zusammenhang damit, aber wenn nicht, korrigieren Sie mich, das auch runtergebrochen auf die Begriffe und die Ebenen der Unternehmensleitebene, der Fertigungsebene und der Fertigungsleitebene. Es wird jetzt natürlich begrifflich für fachfremde Hörerinnen und Hörer vielleicht anspruchsvoll und ein bisschen nitty-gritty, aber ich finde das wahnsinnig interessant, wenn wir da doch vielleicht einmal ins Detail gehen, um nochmal konkreter zu verdeutlichen, diese Flexibilisierung und dieses Neudenken von Produktionsprozessen, auf welchen Ebenen und auf welche Art und Weise man dann darüber nachdenken muss.
Sehr gerne. Vielleicht hole ich da ein wenig aus, denn all diese Maßnahmen, die ich jetzt im Folgenden auch nennen möchte, die sind entstanden aus einem sehr großen Forschungsverbundvorhaben, unterstützt vom Bundesministerium für Forschung. Und dort haben wir uns bereits vor 6 Jahren mit unterschiedlichsten akademischen und Industriepartner, sind mehr als 50 Partner, auf den Weg gemacht, das Thema Energieflexibilität zu betrachten und deren Potenziale und Maßnahmen auf den unterschiedlichen Ebenen. Dieses Projekt nennt sich Synergy. Das ist eines der großen Copernicus-Projekte des BMBFs zur Energiewende. Und dort haben wir in den ersten Jahren uns die unterschiedlichsten Maßnahmen und auch in ersten Industriepilotprojekten auch schon diesen möglichen Nutzen angeschaut. Was ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, ehe ich auf die Einzelmaßnahmen komme, ist, warum es sich für Industriebetriebe denn lohnt, in diese Energieflexibilität hineinzugehen, ihre Produktion energieflexibel zu betreiben. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir müssen für diese Netzstabilisierung mitsorgen. Ja? Denn durch den Ausbau der Regenerativen wird es immer häufiger zu Netzengpässen kommen. Fachwort ist Redispatch-Maßnahmen, die angestoßen werden müssen, um eben das Stromnetz zu stabilisieren. Und da hilft natürlich auch eine flexible Abnahme aus der Industrie. Und das Zweite aber, und das ist jetzt eben sehr interessant für Industriebetriebe, es hat tatsächlich auch monetäre Vorteile, in solche Flexibilitätsmaßnahmen einzusteigen. Also wenn Sie sich anschauen, sehr häufig kaufen Industriebetriebe, deren Strombedarf von der Börse, sogenannte Day-Ahead-Strompreise wird dort angeschaut. Und da war man in 2020, im Jahr 2020, noch bei rund 30 Euro im Durchschnitt des Preises. Ja? Und in 2021 hat das schon zugenommen, da waren schon knapp unter 100 Euro des Durchschnittspreises. Ja, dann kam dieses absolute Krisenjahr 2022 mit über 200, also es waren 235 Euro im Schnitt. Und heute nach Abschluss 2023 sind wir ungefähr wieder bei 100 Euro angelangt. Das ist erstmal die Durchschnittspreise. Und jetzt kommt aber, dass die Volatilität, der sogenannte Preisspread, sich auch sehr stark verändert. Wir gehen von Maximalpreisen aus. Die waren im Jahr 2022 schon bei knapp 900 Euro, die Maximalpreise. Oder eben in Zeiten, in denen man quasi belohnt wurde, wenn man Energie bezog. Wir reden dann von Negativpreisphasen, waren wir bei Minimalpreisen von minus 500 Euro. Das heißt, Industriebetriebe, die es schaffen, diese energetische Abnahme zu flexibilisieren und sie sogar dort vermehrt hinlegen können, in denen niedrige bis negative Preise an der Börse gehandelt werden, profitieren sehr stark von diesen Energieflexibilitätsmaßnahmen.
Was heißt negativer Preis, dass ich das einmal verstehe? Werden die Unternehmen dann dafür entlohnt, dass sie Strom verbrauchen?
Absolut. Hört sich für uns im Hausgebrauch etwas kurios an, ja. Aber tatsächlich ist es so, ja.
Und warum? Ja. Also sind das dann staatliche Steuerungsmechanismen, um sie eben genau dazu zu ermutigen, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, antizyklisch.
Um das Netz zu stabilisieren,
Okay. Spannend. Also das heißt so ganz grundsätzlich runtergebrochen, jetzt wenn wir auf Privathaushalte ganz kurz mal schauen gedanklich, ist ja auch seit jetzt schon 10 Jahren oder so in aller Munde das Smart Home, wo alles miteinander vernetzt ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das haben wir in ein, zwei anderen Folgen schon mal besprochen als Beispiel, dass irgendwann auch Häuser smarter werden und man es vielleicht so einstellen kann, die Energie wird nachhaltig produziert durch Sonne oder vielleicht auch durch Wind. Nachts ist der Bedarf generell ja weniger. Wenn man es also so einstellt, dass die Waschmaschine dann automatisch nachts anfängt zu laufen und das Auto vielleicht auch erst ab Mitternacht geladen wird, was draußen noch an der Garage angeschlossen ist, das E-Auto, dann sind die Preise natürlich dementsprechend niedriger, weil eben der Bedarf in diesen Zeiten geringer ist, also antizyklische Stromnutzung. Das ist quasi das, was Sie jetzt hier auch beschreiben, nur natürlich in viel, viel größerem Ausmaß und ein bisschen komplexer.
Genau. Ich denke, das ist eine schöne Analogie zu unserem Alltäglichen, was wir zu Hause erleben. Eben, wie Sie sagten, komplexer und natürlich von deutlich größerer Abnahme dann. Und deswegen lohnt es sich. Mhm. Und diese Ebenen, die Sie vor wenigen Minuten ansprachen, dort können wir natürlich eher langfristig, so im Tages-, Halbtageszyklus, unsere Produktionsprogramme shiften, planen, je nachdem, wie Sie sagten, als Beispiel, nachts ist es vielleicht günstiger, Energie zu beziehen, deswegen würden Sie dann die energieintensiven Arbeiten, die energieintensive Prozesse eher in die Nacht planen oder würden Sie tagsüber aussetzen. Es gibt aber auch kurzzyklische Effekte, die sind dann wirklich auf der einzelnen Maschinen- bis Produktionslinienebene, dass Sie dann kurzzeitig bis so typischerweise in 15 Minuten rastern, ihre Produktion flexibilisieren. Und das ist tatsächlich für Produktionsbetriebe doch Neuland. Denn diese sind es gewohnt, den Durchsatz, die Ausbringung zu steuern und zu planen. Die sind es gewohnt, eben nach Ausbringung und Produktionskosten zu gehen. Die sind es nicht so sehr gewohnt, auf Energiebedarfe das Ganze zu planen und zu steuern. Und Sie haben es so ein bisschen beschrieben mit dem Smart Home. Und das benötigen wir eben auch in der Produktion. Wir brauchen für viele dieser Maßnahmen die Digitalisierung der Produktion. Wir müssen auch nach vorne hin Prognosen erstellen, wann werden Hauptlasten einsetzen in der Industrie. Und durch die Prognose können wir dann im Voraus planen und steuern.
Ja, das ist natürlich einleuchtend, dass das ein sehr wichtiges, wenn auch anspruchsvolles, aber sehr wichtiges und dann auch dementsprechend mächtiges Werkzeug wäre, das umzusetzen. Jetzt haben wir relativ viel über die Nutzung schon, natürlich trotzdem nur an der Oberfläche, ist mir bewusst, aber über die Nutzung von erneuerbaren Energien gesprochen, von Energieeffizienz. Gibt es daneben aus Ihrer Sicht noch weitere wichtige und mächtige Strategien, um eine klimaneutrale Produktion erreichen zu können?
Ja, Die gibt es und dort haben mittlerweile viele Firmen, die sich in solchen Transformationsprozessen befinden, so typische vier Schritte vor Augen. Mhm. Ja, der erste Schritt ist für alle die Transparenzschaffung. Ja, dort muss man erst einmal schauen, welche Emissionen ein Unternehmen oder auch produktspezifisch auf ein gewisses Produkt dann emittiert werden. Und diese Bilanzierung, wir nennen sie dann CO2-Äquivalenzbilanzierung, die ist immer der Start jeglicher Bemühungen, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, wo sind meine Hauptemissionen, wo liegen die denn? Nachdem die Bilanzierung geschafft ist, dann haben wir Reduktionsmaßnahmen, wir haben Substitutionsmaßnahmen und wir haben Kompensationsmaßnahmen. Ja, das sind die drei, die ganz, ganz wesentlich sind. Meist starten Firmen, oder das sehen wir heute, sehr stark über Kompensationsmaßnahmen. Das ist natürlich der Weg, den wir aus der Wissenschaft heraus sagen, der sollte zu allerletzt kommen. Ja, immer, wenn Reduktions- und Substitutionsmaßnahmen ausgeschöpft sind. Denn ja,
eher so eine Notlösung, nicht wahr? Aber in der Tat habe ich auch das Gefühl, das ist genau der Teil einer potenziellen Lösung oder eines Maßnahmenkatalogs, über den wir am häufigsten sprechen.
Ja, ich will vielleicht nochmal erläutern, welche Möglichkeiten wir zur Reduktion haben. Wir haben die Energieeffizienz beschrieben oder von gesprochen. Wir haben aber auch die Materialeffizienz, ein großes Thema, die Kreislaufwirtschaft, indem wir Emissionen reduzieren können und natürlich auch ein Stück weit die Endnachfrage auch steuern können. Ja, also die Frage, wie wir als Konsumenten unsere nächsten Jahre gestalten, ist schon auch mit entscheidend über Reduktionsziele hinsichtlich der Emissionen zu reden.
Ja.
Bei der Substitution haben wir angesprochen, die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen, ja, die rückt natürlich sehr stark in den Fokus und dann die einhergehende Energieflexibilisierung, aber auch Themen wie die Elektrifizierung oder das Thema Wasserstoff, idealerweise der grüne Wasserstoff, der Einsatz Biomasse, da gibt es wirklich enorm viele Substitutionsmaßnahmen, die mit dem Ziel einer Klimaneutralität, einer klimaneutralen Produktion verbunden sind. Und ich nenne immer schön so eine erste grobe Anhaltswert. Wenn wir es wirklich schaffen, all die Energieeffizienzmaßnahmen, die in einer sehr umfänglichen Studie, an der wir auch beteiligt waren, ausgeschöpft werden, dann schaffen wir tatsächlich über 30% der Reduktion und somit auch schon einen ganz wesentlichen Impact an der Emissionsverringerung. Und so versuchen wir es auch den Industriebetrieben zu vermitteln. Denkt erst an Reduktionsmaßnahmen wie Energie, Materialeffizienz oder der Kreislaufwirtschaft. Schaut dann Substitutionsmaßnahmen euch an und erst zum Schluss kommen dann die Kompensationsmechanismen ins Spiel. Denn die sind irgendwo, das wissen wir ja, auch beschränkt.
Was ist das für eine Studie, die Sie erwähnt haben gerade, an der Sie da mitgewirkt haben?
Die Studie, die entstand, beauftragt vom Bundesministerium für Klimaschutz, Energie und Klimaschutz. Wann war die denn? Lassen Sie mich überlegen. Das BMWK hat uns beauftragt, im Jahr 2020 bis 2023, so war sie. Und das war das sogenannte Begleitprojekt zu Energieeffizienz, Forschung in Industrie und Gewerbe. Und dort hat man tatsächlich in allen unterschiedlichsten Bereichen der Industrie und des Gewerbes untersucht, welche Technologien stehen heute schon zur Verfügung, welche Technologien sind gerade in der Entwicklung und wie könnten wir mit einem idealen Transfer dieser Maßnahmen dann unsere Bedarfe an Endenergie deutlich senken. Das war die sogenannte Begleitforschung für Energieeffizienz, die vom BMWK beauftragt wurde.
Ja, spannend. Und das sind natürlich alles Themen, die Sie ja nach wie vor begleiten. Nicht nur in der Lehre, sondern insbesondere auch in der Forschung. Soweit ich weiß, forschen Sie zum Beispiel jetzt ganz aktuell in der sogenannten ETA oder ETA-Fabrik.
ETA,
okay. Genau. Und auch da geht es ja um die Themen Energieeffizienz, Energieflexibilität, Ressourceneffizienz, CO2-Einsparung und so weiter. Finde ich wahnsinnig spannend. Würden Sie davon erzählen? Was ist die ETA-Fabrik?
Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Die ETA-Fabrik, eine Abkürzung, steht für Energie, Technologien und deren Anwendung in der Produktion, kurz ETA. Und diese Idee, die wurde 2012 geboren. Diese Idee wurde dem damaligen Wirtschaftsministerium, Wirtschaft und Energie, damals geschildert. Und der Gedanke tatsächlich war, in einem wirklich größeren Ausmaß Energieeffizienz in der Produktion zu gewinnen durch eine Kopplung unterschiedlichster Maschinenanlagen eben auch zusammen mit dem Gebäude. Und das ist das Besondere. Dort war der Gedanke nicht nur auf einzelne Maschinen und Anlage, sondern die Kopplung mit der Infrastruktur, mit dem Gebäude. Und diese Fabrik, unsere ETA-Fabrik, die steht an der TU Darmstadt.
Es ist nicht nur ein Konzept oder eine theoretische Überlegung, sondern es gibt dieses Gebäude tatsächlich auch.
Genau, es gibt dieses Gebäude. Es wurde tatsächlich 2014 in einem Projekt mit viel Industriebeteiligung gestartet und 2016, sehr, sehr schnell nach Projektstart, wurde diese Realfabrik, kann man sagen, für Forschungszwecke dann auch in Betrieb genommen. Und seit 2016 forschen wir hier an eben der energetischen Betrachtung von Strom, von Wärme, Kälte, koppeln eben unterschiedlichste Kreisläufe und waren in der Lage, indem wir in dieser Realfabrik ein Realbauteil eines Industriepartners, ist Bosch Rexroth zu nennen, das haben wir quasi in der Fertigungslinie 1:1 gefertigt, genau wie es eben unser Industriepartner in seiner Produktion produziert, nur mit dem Unterschied, mit ganz neuen Ansätzen, mit neuen Mechanismen auf Energieeffizienz zu achten. Und so konnten wir eben beweisen, dass mit einem ganzheitlichen Ansatz 45% Energie einzusparen sind. Ja, und das Besondere daran eben ist, dass wir diese Maßnahmen, die in der ETA-Fabrik entstanden sind, auch in viele unterschiedlichste Industriebetriebe transferieren konnten. Und dort haben wir auch schon die ein oder anderen Maßnahmen mit Unterstützung des Fernsehens und der Industriepartner verfilmt, haben diesen Transfer, diese Effekte beispielsweise bei Partnern wie Trumpf, Bosch Rexroth und anderen sehr erfolgreich aufzeigen können. Und das ist das Besondere an der ETA-Fabrik, dass wir hier forschen können in einer quasi Realumgebung.
Forschen und dementsprechend eben auch lehren. Also Sie haben erwähnt die Medienaufmerksamkeit, die es gab. Das genau. Heißt, auch da hilft Ihnen das natürlich, Ihre Forschung mal konkret und greifbar zu machen für die breitere Öffentlichkeit. Und Sie nutzen die Fabrik aber daneben natürlich auch als, naja, Lernfabrik. Das heißt, absolut. Auch Ihre Studierenden haben natürlich die Möglichkeiten, dort mitzuwirken, mitzuforschen und auch mitzulernen, nicht wahr?
Genau, ja. Genau. Mhm. Dort führen wir Studierende im Rahmen von Vorlesungen immer mal an die eine oder andere Innovation, um das greifbar zu machen. Wir bieten Tutorien an, in denen Studierende wirklich über längere Tage sich tiefer einarbeiten können. Wir führen Workshops durch für Studierende, aber auch Industriebetriebe und zeigen mit unterschiedlichen Energieinhalten von wie kann ich erste Verschwendungen erkennen bis Maßnahmen energieeffizient zu produzieren bis hin jetzt, was ganz besonders gefragt ist, die Fragestellungen zur CO2-Bilanzierung und deren Optimierung.
Mhm. Ja, und ich glaube, diese besagte Fabrik war auch einer der Aufhänger für die Löwe-Transferprofessur mit dem Namen Klimaneutrale Produktion. Natürlich auch wahnsinnig spannend. Und Sie haben ja eine der ersten, oder ich glaube sogar doch eine der ersten vier Professuren erhalten tatsächlich auch, nicht wahr? So war es doch.
Ja,
ja, richtig.
Genau.
Ja, wunderbar.
Es sind vier Professuren jetzt gefördert in einem ersten Pilotdurchgang. Und da hatten wir Erfolg bei unserer Bewerbung und tatsächlich letzte Woche Donnerstag auch den neuen Minister für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur, Herrn Kremmels, bei uns und konnten ihm eben zeigen, was wir mit seiner Unterstützung, es ist ja eine Löwe-Transferprofessur gefördert vom Land Hessen, was wir dort planen und wie relevant das Thema klimaneutrale Produktion denn ist. Und mit dieser Unterstützung haben wir noch viel vor. Können wir gerne vertiefen, aber so viel schon mal vorweg, dass das Thema klimaneutrale Produktion ist natürlich für gerade klein- und mittelständische Betriebe eine enorme Herausforderung. Mhm. Ja, man weiß nicht so recht, was sollte man als ersten Schritt tatsächlich tun, welche sind die Maßnahmen, und da versuchen wir natürlich in dieser Umgebung nicht nur weiter zu forschen, sondern auch unser Wissen weiterzugeben, für den erfolgreichen Transfer in die Industrie zu sorgen.
Ja, das wäre natürlich tatsächlich einer der nächsten Schwerpunkte gewesen, über die ich gern sprechen würde, denn Grundlagenforschung ist auch wahnsinnig spannend, aber gerade in diesem Themenfeld klimaneutrale Produktion ist es ja nun wahrlich naheliegend, möglichst viele Forschungsergebnisse auch energisch in die Praxis zu überführen, und es ist ja auch schon deutlich geworden im Gespräch, dass Sie mit der Industrie ja in der Tat auch einen engen Schulterschluss haben, zum Beispiel eben in der ETA-Fabrik, wo ja viele Unternehmen auch mitwirken und auch Interesse zeigen. Jetzt haben Sie gerade auch nochmal die Herausforderungen angesprochen, insbesondere auch für mittlere und kleinere Unternehmen, die vielleicht gar nicht die Ressourcen haben, sich da jetzt irgendwie noch alle möglichen Expertinnen und Experten einzustellen für diese Transformationsprozesse, zumal womöglich die Kernkompetenz und das Kerngeschäft auch ganz woanders liegt. Also könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass es sich dann doch um immense Herausforderungen handelt. Deswegen die Frage, wie versuchen Sie da, Kontakt aufzunehmen und eben auch in die Industrie, in die Unternehmenswelt hineinzuwirken und zu zeigen, wir sind Partner, wir möchten helfen und wir haben auch tatsächlich hilfreiche Antworten.
Also meines Erachtens ist das Angebot derzeit sehr, sehr groß. Wenn Sie sich umschauen in ganz unterschiedlichsten Formaten, können Sie dem Thema Klimaneutralität, Transformation der Industrie begegnen, sich Wissen aneignen. Die Frage ist so ein bisschen, so gibt es mir die Industrie zurück, welche Maßnahme suche ich mir tatsächlich aus? Ja, und der große Differenzierer hier bei uns an der TU Darmstadt ist ganz sicher, durch diese Realfabrik können wir diese Maßnahmen sehr gut aufzeigen. Ja, wir machen das Ganze nicht nur theoretisch, sondern wir zeigen es direkt an den Anlagen, am Gebäude, was man tun kann, welche Maßnahmen dort möglich sind. Und das ist sicherlich schon mal ein großer Differenzierer. Und wir wollen natürlich in unterschiedlichsten Formaten unterstützen. Wir wollen erstmal informieren. Das passiert dann meist durch eine halbe Stunde, indem wir dann Interessierte einladen und diese Fabrik begehen und auf ganz wichtige Themen hinweisen. Wir gehen dann aber sehr stark auch in die Qualifikation, indem dann eben das Ziel ist, dass die Teilnehmenden der Qualifikationsmaßnahmen, Workshops als Beispiel, danach in der Lage sind, das im eigenen Betrieb selbst zu tun. Ja, und wir haben mit einigen Industriebetrieben auch tatsächlich Kooperationen, sehr eng, alltägliche Kooperationen, um auch wirklich neue Dinge, die vielleicht nicht im Standardrepertoire liegen, mitzuentwickeln. Also wir bedienen die unterschiedlichsten Formate mit unserem Konzept, und wir zeigen beispielsweise auf, als erstes, ich hatte ja von der Transparenzschaffung gesprochen, wie man eine CO2-Bilanz aufstellt, und zeigen, idealerweise, dass Betriebe das aufwandsarm tun können in Zukunft. Also nicht mit sehr, sehr viel händischem Aufwand, sondern mit Daten, mit Aufzeichnungen, die ohnehin heute bei der zunehmenden Digitalisierung der Produktion auch schon vorhanden sind. Ja? Wie man sich Standards bedient, um das Ganze eben auch prüfungssicher zu gestalten. Und das wollen wir eben aufzeigen, welche Möglichkeiten einer standardisierten und automatisierten Bilanzierung heute denn möglich sind. Dann schauen wir auf die Effizienzmaßnahmen und auch auf Substitutionsmaßnahmen. Und ich hatte ein bisschen am Anfang des Gesprächs erwähnt, der Unterschied von den Energiebedarfen nun auf die Emissionen zu schauen, ist so ein bisschen auch die Frage mit der Frage verbunden, was sind denn die energetischen Träger in der heutigen Produktion? Und heute sind sie immer noch eben mit fossilen Brennstoffen in vielen Prozessschritten unterwegs. Und eben auch da wollen wir aufzeigen, es gibt Alternativen. Ja, wir gehen von klassisch der Kopplung von PV-Modulen über Wärmeversorgung mit Erdsonden bis rein in eben Wärmepumpenbetrieb von Hochtemperaturwärmepumpen und was ganz, ganz wichtig ist, unterschiedlichste Speichermöglichkeiten. Also Sie sehen, es gibt viele sehr naheliegende Maßnahmen, aber das muss natürlich ein Industriebetrieb erstmal begreifen, wie all diese Maßnahmen zusammenbringt. Noch nicht gesprochen haben wir über das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff, H2-Ready-Technologien, die heute ja auch in aller Munde sind. Also wir sehen schon schwer verunsicherte Industriebetriebe, die nicht wissen, wo entwickelt sich das Ganze in den nächsten 5 bis 10 Jahren hin und wie kann ich dann idealerweise meine Investition so tätigen, dass wir diesem Ziel Klimaneutralität näher rücken und gleichzeitig auch auf Technologien setzen, die in den nächsten Jahren sich weitertragen. Ja, und das ist unser Ziel, ja. Mit der klimaneutralen Produktion, mit der Realumgebung an der TU Darmstadt dies aufzuzeigen.
Wie haben Sie eigentlich selbst begonnen, sich für derlei Themen zu interessieren, damit auseinanderzusetzen? Also mit Maschinenbau, mit Produktionstechnik, dann schlussendlich auch mit der Klimaneutralität.
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Vielleicht als erstes mal, ab wann habe ich begonnen, mich mit Maschinenbau tatsächlich auseinanderzusetzen?
Wenn es damit losging, dann gerne damit anfangen.
Und, also damit ging es eigentlich los, muss man sagen. Ja. Das war tatsächlich während der Schulzeit mit der Wahl eines sogenannten technischen Gymnasiums, nicht eines allgemeinbildenden, sondern Technikgymnasiums, bei dem dann eben Maschinenbau und Elektrotechnik als Schwerpunkte da waren in der Schule und ich erkannt habe, dass die Themen rund um den Maschinenbau mich doch sehr interessieren. Und so kam es dann am Ende zur Wahl des Maschinenbaustudiums. Ja? Und so fing es an. Wenn Sie mich jetzt fragen, ganz bis zum Ende, Energieeffizienz und Klimaneutralität, ich denke, das ist tatsächlich gereift in den letzten 10 Jahren. Und wenn man einfach auch also ein Stück weit ins Private geschaut, dann Familie, Vater von 3 Kindern, die sehen all die Dinge, die so rundherum passieren und stellen schon die Frage, was machst du eigentlich als Professor in Darmstadt? Und dann kam ja gesellschaftlich nochmals mit Fridays for Future und vielen anderen Dingen einfach auch eine schöne Anspannung rein in unsere Gesellschaft. Und dann war für mich klar, die letzten Jahre, ich bin seit nunmehr 5 Jahren zurück an der Universität, dass dieses Thema sich wirklich lohnt, zu intensivieren, zu forcieren, weil es eine der dringlichsten Fragen ist und eben wir ganz viele Möglichkeiten haben, bei uns im Privaten begonnen, wie wir uns fortbewegen, wie wir Gebäude ausstatten, aber eben auch sehr stark der Impact der Industrie. Und da war es natürlich für einen Professor der Produktionstechnik sehr naheliegend, auf diese Themen sich auch zu fokussieren, ja, und um diese zu treiben. Und kann man sagen, mit jedem Jahr intensiverer Forschungsarbeiten mit dem Team begreife ich, wie groß der Impact auch wirklich ist und wie spannend die Themen sind. Und ja, würde es nicht missen wollen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das viele junge Menschen ganz genauso sehen, die sich für technische Themen interessieren, mhm, die natürlich dann jetzt auch das Bewusstsein haben, dass genau diese Themen, über die Sie hier sprechen in dieser Folge, nicht nur wahnsinnig spannend, sondern vor allem eben auch relevant und wichtig sind. Deswegen auch die Frage, in welchen Studiengängen, in welchen Fächern kann man sie denn erleben an der TU Darmstadt mit diesen Schwerpunkten?
Ja, also generell gibt es in Darmstadt bereits in den ersten Semestern, wir sagen im Bachelorstudium, die Möglichkeit, Richtung nachhaltiger Themen, mhm, sich ein Bild zu machen. Wir haben bewusst in Darmstadt den Maschinenbau überschrieben mit Sustainable Engineering. Also dort gibt es bereits ab Semester 1 die Möglichkeit, die vielfältigen Themen, Werkzeuge, Methoden für solche Dinge zu erlernen und erleben. Und dann mit fortschreitenden Semester bis rein ins Master sich natürlich dort zu vertiefen. Also ich biete persönlich zusammen mit dem Kollege die Grundlagen von Fertigungstechnologien bereits im ersten Semester, wo wir auch über solche erste Maßnahmen schon informieren und vertiefe dann in den späteren Vorlesungen wie eine Digitalisierung oder eine Energietechnik in der Produktion dann diese Themen. Und das Ganze versuchen wir auch mehr und mehr in die Schulen zu tragen. Und mhm, das war für mich ein wirklich großer Aha-Effekt, muss ich Ihnen sagen, als ich vor 3 Jahren das erste Mal in eine Oberstufe ging und von Maschinenbau an der TU Darmstadt redete und gerade solche Themen wie ein Projekt Synergie, Energieflexibilisierung mal gezeigt hatte. Und die erste Reaktion einer Schülerin war, wie, das ist Maschinenbau? Das hatte ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass natürlich da sicherlich noch ein Bild da ist des Maschinenbaus, was wir noch nicht ganz so in die Moderne ziehen konnten und sagen, wir haben sicherlich, ist der Maschinenbau eine Disziplin, die für die Energiewende, die Klimawende einen großen Beitrag leisten kann. Und das wollen wir ja bereits in den Schulen aufzeigen. Und das zieht sich in einem Studium Maschinenbau durch. Es gibt in Darmstadt auch im Master eine Vertiefung, die nennt sich Energy Science, wo wirklich auch Studierende, ob sie aus der Chemie kommen, aus der Elektrotechnik, wirklich mit Schwerpunkt Vorlesungen und Projektarbeiten heraussuchen können, die im Kontext Energie und Klimawende einen Beitrag leisten.
Finde ich toll, dass Sie in die Schulen gehen mit Ihrem Thema oder Ihren Themen. Wie ist die Idee dazu entstanden? In welchem Kontext machen Sie das? Würde man sich ja ehrlich gesagt viel öfter wünschen, dass Professoren, Professorinnen ihre Disziplin schon mal frühzeitig auf diese Art und Weise vorstellen.
Na gut, wir wissen, wie schwierig die Wahl nach Ende der Schule ist. Ne? Was soll man tun? Und insofern sind wir überzeugt, dass wir ein Bild, was stellt beispielsweise Maschinenbau dar, Maschinenbau an der TU Darmstadt dar, das eben möglichst frühzeitig dann schildern wollen. Und da haben wir ganz unterschiedlichste Formate, so eine Art Tag der offenen Tür, in dem Schülerinnen und Schüler zu uns kommen können, die da Labors begehen, Dinge erfahren. Aber wo wir auch sagen, wir gehen gezielt auch in Schulen, um dort einfach zu informieren und zu zeigen, welche unterschiedlichen Facetten ein Maschinenbaustudium haben kann. Und das betreiben wir seit einigen Jahren und die Resonanz ist gut und ja, wollen wir auch weiter so tun.
Ja, super. Wie gesagt, würde man sich viel, viel häufiger und auf viel breiterer, ja, Ebene wünschen, solche Maßnahmen. Definitiv. Und Sie haben angedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler mitunter überrascht reagieren. Weil Maschinenbau manchmal eben doch noch so ein bisschen so, naja, so ein vielleicht altbackenes Image hat. Was würden Sie sagen, sind so die größten gesellschaftlichen Fehlvorstellungen davon, was Maschinenbau ist und ausmacht? Vielleicht auch die üblichen veralteten Fehlvorstellungen. Wir haben ja jetzt schon eigentlich auch relativ viel darüber gesprochen, wie es tatsächlich ist, aber mich würde nochmal interessieren, so Ihre Einordnung Klischees versus Wirklichkeit. Vielleicht ertappt sich ja der ein oder andere Hörer, Hörerin dabei.
Ja. Also vielleicht das Energiethema haben wir jetzt ja auch gestresst. Ja. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich denke, wahrscheinlich eine veraltete Denke ist, dass Maschinenbau rein Mechanik bedeutet. Denn heute ist es das Zusammenspiel auch mit der Elektronik, heute ist es das Zusammenspiel auch mit der Informationstechnologie. Und da können sich Studierende ganz sicher sein, dass sie in einem Maschinenbaustudium auch ganz wesentlich Elektrotechnik-Background bekommen. Und ganz, ganz wichtig, was viele so wahrscheinlich nicht vermuten, nicht alle, dass sie auch sehr viel Informationstechnologie bekommen. Ja, die Studierenden beginnen bereits in den frühen Semestern sehr intensiv mit Programmierung. Sie lernen Themen in der IT kennen, angefangen von maschinellen Lernmechanismen. Und das ist sicherlich auch so ein Bild, das ist noch nicht bei allen angekommen, dass Maschinenbau nicht rein mechanisch ist. Mhm. Mechanik ist ein wesentlicher Bestandteil eines Systems, wie wir auch in Zukunft sie alltäglich vorfinden werden. Aber es ist immer systemisch zu sehen mit ganz, ganz vielen Facetten. Und das bietet der Maschinenbau tatsächlich. Und dieses Bild ist tatsächlich vielleicht noch ein bisschen veraltet.
Schön, dann haben wir damit jetzt auch aufgeräumt und kommen auf diesen Punkt auch so langsam Richtung Ende unseres Gesprächs. Aber das Ende besteht bei uns immer mit einer kleinen Rubrik, die haben wir also noch, nämlich die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen so ein paar kleine harmlose Impulse geben und wir schauen einfach mal, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Mhm. An klimaneutraler Produktion bzw. auch Maschinenbau insgesamt begeistert mich bis heute.
Dass es vielfältig ist.
Ich glaube, den Beweis dafür haben Sie ja gerade mit der vorherigen Antwort erbracht, deswegen nehme ich das gerne so hin und an. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war, niemals nie zu sagen. Also das ist ein schlechter Halbsatz, vielleicht kann ich das nochmal präzisieren.
Ja, mach es gerne, ja.
Ich bin von einem klassischen Maschinenbaubetrieb zu einer Softwareunternehmung gegangen. Mhm. Also ein quasi kompletter Stilbruch in allem, was man sich so vorstellen kann. Und eine prägende Erfahrung ist eben, immer wieder auf ganz neue Dinge zu stoßen und die auch anzunehmen. Und sich danach ein deutlich besseres Bild vom Großen und Ganzen machen zu können.
Also durchaus auch den Mut zu haben, sich beruflich mal hier und da so ein bisschen neu zu erfinden.
Absolut.
Hm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich Spaß an der Arbeit habe.
Ah, ja. Okay, und ich wollte gerade nachfragen, wann sind Sie denn bei Ihrer Arbeit ganz besonders happy? Gibt es da bestimmte Tätigkeiten, Methoden, Aufgaben, wo Sie sagen, also insgesamt ist ja schon super, aber hier ganz konkret, das ist mein Ding.
Ja, das Größte am Leben eines Professors ist es, tagtäglich mit motivierten jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren zusammenarbeiten zu dürfen. Und das ist einfach großartig.
Das heißt, das formulieren Sie nicht als Sehnsucht, sondern das ist der Ist-Zustand, ja?
Also, das ist der Ist-Zustand.
Sie haben tatsächlich vor allem, manche Professorinnen und Professoren beklagen sich ja hinter vorgehaltener Hand auch. Die Studierenden, heute ist nicht mehr ganz das, was war. Es wird gequatscht, unaufmerksam. Die Erfahrung haben Sie nicht.
Nein, wir begegnen zum einen natürlich den Studierenden. Da gibt es natürlich die Wissbegierigeren und die vielleicht auch mal weniger Motivierten. Aber von diesen motivierten Ingenieurinnen und Ingenieuren, von denen ich sprach, die sind hauptsächlich bei mir im Institut als Doktoranden unterwegs. Und das macht einfach Spaß, die weiter auszubilden mit denen zusammenzuarbeiten und das bereitet mir große Freude und motiviert mich auch jeden Tag.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
Meinen Studierenden gebe ich sehr häufig den Rat. Ja, das ist so ein bisschen semesterbedingt. Das ist so ein bisschen semesterbedingt. Den Studierenden im frühen Semester gebe ich immer den Rat, durchhalten. Durchhalten.
Macht einfach weiter.
Macht weiter. Die spätere Anwendung, die Leichtigkeit, die Freude, die kommt in den höheren Semester. Was wir in den ersten Semestern natürlich vermitteln, ist viel Grundlage, die benötigt wird. Deswegen, dort gebe ich häufig den Rat, durchhalten. Und in den späteren Semester gebe ich den Rat, tut das, was euch große Freude bereitet und motiviert. Geht einfach in die Themen rein, die euch interessieren, denn dann wird das Studium und auch die spätere berufliche Karriere sicherlich erfolgreich.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten oder relevantesten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder im Maschinenbau in?
Natürlich in der klimaneutralen Produktion.
Ah, perfekt. Was für eine Punktlandung. Dann würde ich sagen, wir haben es. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch, für diese Einblicke in Ihre Arbeit und Forschung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne, Herr Lorenz. Ich bedanke mich. War sehr, sehr spannend und eine gute Zeit auch Ihnen.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.